Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wie lässt sich Deutschland als Produktionsstandort für internationale Film- und Fernsehsender retten? Mit einem Filmbooster der Bundesregierung vielleicht und der Verpflichtung, dass die großen amerikanischen Streamingdienste auch in Deutschland investieren müssen. Das stößt nicht nur auf Begeisterung bei Netflix, Amazon und Disney. Deshalb hat der Kulturausschuss des Bundes eine Delegation nach Los Angeles geflogen, um Werbung für Deutschland zu machen. Wie das gelaufen ist, erfahren wir gleich. Und versuchen zu klären, warum die Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten hierzulande ständig zunimmt. Außerdem gehen wir ins Museum. Dort gibt's die Nagelkunstwerke des unlängst verstorbenen Günther Uecker zu bewundern und politische Karikaturen aus dem 19. Jahrhundert von Honoré Daumier. Und die haben viel mit unserer aktuellen Wirklichkeit zu tun. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es sind die großen amerikanischen Streaming-Dienste, die das internationale Film- und Seriengeschäft maßgeblich vorantreiben. Für deutsche Studios wie Babelsberg und die Bavaria ist das in der Regel nicht von Vorteil. Neue Serien werden lieber anderswo produziert. Das deutsche Filmgeschäft steckt sowieso schon in der Krise. Und so hat sich die Bundesregierung zu dem sogenannten Investitionspaket für den Filmstandort Deutschland durchgerungen, inklusive einem sogenannten Filmbooster. Ein entsprechender Gesetzentwurf steht seit letzter Woche. Wir haben hier in Fazit schon darüber berichtet. 8% ihrer jährlichen in Deutschland erzielten Umsätze sollen die Streamingdienste nun in den europäischen und eben auch in den deutschen Filmmarkt zurückinvestieren. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist mit diesem Ergebnis, wie er bei uns im Programm gesagt hat, sehr zufrieden.
Die Türen für Investitionen in Deutschland sind nun weit offen. Wir erwarten massive Investitionen in Deutschland. Und deswegen waren die Diskussionen, die wir hatten auf parteilicher Seite, aber auch ehrlich gesagt zwischen den Interessengruppen, sehr gut, weil sie zu diesem liberalen Ergebnis geführt haben.
Also, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer findet's gut. Die amerikanischen Filmproduzenten und Streamingdienste Netflix, Amazon Prime, Disney Plus offenbar nicht ganz so sehr. Deshalb hat sich der Kulturausschuss des Bundes für Kultur und Medien auf eine einwöchige Reise begeben nach Los Angeles und New York und hat dort bei den Streamingdiensten und Produzenten vorgesprochen. Geleitet hat die Delegation der Grünen Politiker und Ausschussvorsitzende Sven Lehmann. Er ist nun wieder im Lande und kann uns jetzt davon berichten, was bei den Begegnungen herausgekommen ist. Schönen guten Abend, Herr Lehmann.
Schönen guten Abend, Herr Mumot.
Also eine ganze Delegation des Kulturausschusses des Bundestags setzt sich für eine Woche in den Flieger, um die großen Player der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie zu besuchen. Zeigt das, wie drängend die Probleme der deutschen Filmwirtschaft sind?
Also die deutsche Filmwirtschaft ist schon seit längerer Zeit in einer Krise, weil die Investitionsbedingungen in Deutschland nicht mehr so gut sind, wie sie das sein müssten. Und wir haben als Delegation des Kulturausschusses schon vor einiger Zeit gesagt, dass wir gerne in die USA reisen würden, mit dem Schwerpunkt Filmindustrie, um dort auch für Investitionen zu werben, aber auch mit dem Schwerpunkt, der natürlich gerade viele umtreibt, nämlich Meinungs- und Pressefreiheit. Und in Los Angeles tatsächlich stand ein sehr hochrangiges Treffen mit einer Delegation der großen Streamer und Produktionsfirmen an.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was dabei alles konkret besprochen wurde, schauen wir doch erstmal auf diesen Gesetzentwurf, auf den sich die Bundesregierung letzte Woche verständigt hat. Es wurde zugesagt, die Mittel für die wirtschaftliche Filmförderung auf 250 Millionen Euro pro Jahr nahezu zu verdoppeln. Und die Streamingdienste sollen, ich habe es schon gesagt, 8% ihres in Deutschland erwirtschafteten Jahreseinkommens in die europäische und damit ja auch in die deutsche Filmwirtschaft investieren. Das ist dann tatsächlich verpflichtend. Ist das der große Durchbruch, der den Produktionsstandort Deutschland retten kann?
Also ich bin froh, dass es überhaupt jetzt erstmal ein Ergebnis gibt, denn es gab ein monatelanges Gezerre innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Koalition, auch mit öffentlichen Debatten. Und Wolfram Weimer als Staatsminister hat das zwar jetzt begrüßt, aber hat es selber auch monatelang verschleppt, indem er nämlich kein Gesetz wollte, indem er immer auf freiwillige Deals mit den Streamern verwiesen hat. Und deswegen bin ich jetzt wirklich froh, es gibt eine Einigung, das ist den Fraktionen auch zu verdanken. Ich persönlich finde 8% Investitionen zu wenig. Da sind wir im Prinzip jetzt schon, es könnten aus meiner Sicht etwas mehr sein. Aber wichtig ist, dass dieses Gesetz jetzt wirklich schnell kommt und damit eben auch Klarheit für die Filmbranche und für die Produktionsfirmen in Deutschland herrscht.
Also 8% reicht Ihnen eigentlich nicht. In Frankreich gibt es das ja auch, da liegt die Quote bei 20%. Wieso kriegen die in Frankreich da so einen viel besseren Deal hin?
Ja, ich glaube, Frankreich war da einfach ein bisschen ambitionierter. Die haben bereits vor einiger Zeit 20% beschlossen. Hier gab es, wie gesagt, auch gerade von Wolfram Weimer und von der CDU ein eigentlich, wir wollen gar kein Gesetz. Wir wollen gar keine verpflichtenden gesetzlichen Bedingungen. Jetzt hat man sich auf 8% geeinigt. Wie gesagt, aus meiner Sicht, das ist zu niedrig. Aber wenigstens gibt es überhaupt ein Gesetz. Das Wichtige ist aber, dass dieses Gesetz schnell kommt. Und das Wichtige ist, dass wir dabei nicht aufhören, weil Investitionen von Streamern ist eine Sache, aber die Produktionsbedingungen in Deutschland attraktiver zu machen, auch zum Beispiel steuerliche Anreize, das ist aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger. Und das ist uns auch von den großen Streamern wie zum Beispiel Netflix, Disney und Amazon auch mitgeteilt worden, weil da verliert Deutschland gerade innerhalb Europas auch den Anschluss und auch Attraktivität.
Und die Attraktivität ist ja auch im Grunde genommen jetzt erstmal dadurch beeinträchtigt, dass die amerikanischen Konzerne erstmal mehr Geld bezahlen müssen, um bei uns zu produzieren.
Also ich glaube, dass die mit 8% sehr gut leben können, weil die unternehmerische Freiheit bleibt ja trotzdem gewahrt. Also die können sozusagen auch entscheiden, in was sie investieren und so weiter. Aber viel, viel wichtiger als diese Investitionsquote von 8% sind, wie gesagt, gute Bedingungen. Deutschland war immer ein attraktives Land, ist es auch immer noch, durch gute Fachkräfte, durch gutes Know-how, durch eine gute Infrastruktur, aber auch durch politische Stabilität. Aber die Produktionskosten in Deutschland sind zu hoch. Und andere Länder wie zum Beispiel Ungarn, aber auch Großbritannien laufen uns den Rang ab, weil sie gute steuerliche Anreizmodelle haben. Und deswegen haben beispielsweise auch die Grünen jetzt im Bundestag beantragt, dass 30% der anerkannten Herstellungskosten auch steuerlich gefördert werden sollen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir dringend, damit wir nicht in Europa den Anschluss verlieren.
Das haben Sie dann auch den Chefs bei den Streamingdiensten wahrscheinlich so erklärt. Wie sind Sie denn da begrüßt worden? Mit offenen Armen oder von Anfang an doch eher mit einer gewissen Skepsis?
Wir sind da sehr, sehr gut begrüßt worden. Es war sehr, sehr hochrangig, der Roundtable, den wir hatten, also bis hin zu den Vizepräsidentinnen, Präsidenten der großen Produktionsfirmen, also wie gesagt Netflix, Disney, Amazon und viele andere. Die haben natürlich gesagt, dass sie aus ihrer Sicht kein Gesetz möchten, weil ein Gesetz, wo sie zu Investitionen verpflichtet werden, natürlich jetzt nicht unbedingt gerade im Sinne der Streamer ist, die wollen mehr Flexibilität, aber ich glaube, mit 8% können die auch leben. Was sie aber deutlich gemacht haben, ist, dass Deutschland immer noch ein sehr attraktives Land ist, dass es traditionell lange Beziehungen gibt, dass man in Deutschland sowohl am Meer, in den Bergen, in den Wäldern drehen kann, dass deutsche Geschichte sehr spannend ist, aber dass die Kosten zu hoch sind. Und das wissen wir auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch deren Engagement auch hier auch steuerlich fördern. Und da hoffe ich, dass die Bundesregierung das jetzt nicht auf die lange Bank schiebt.
Und profitiert denn auch der deutsche Film selbst davon, wenn diese Budgets dann auch gesteigert werden, dieser Booster? Oder ist das letztlich etwas nur, was die Arbeitsbedingungen für diese amerikanischen Konzerne verbessern soll?
Also der deutsche Film ist ja deutlich mehr als Unterhaltung. Das ist ja ein Riesenwirtschaftsfaktor. Wir haben weit über 120.000 Menschen in Deutschland, die direkt in der Film- und Fernsehproduktion arbeiten. Unzählige weitere in Zulieferbetrieben, in Handwerk, in Postproduktion und so weiter. Das heißt, die Branche erwirtschaftet jährlich rund 10 Milliarden Euro Umsatz, nicht nur in den großen Studios wie Babelsberg oder Bavaria, sondern wirklich deutschlandweit. Das heißt, diese Investitionen in deutschen Film sichern auch Arbeitsplätze und stärkt die Region. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Gesetz jetzt schnell kommt, aber dass wir auch steuerlich bei den Anreizen auch international deutlich besser werden.
Nun haben Sie diese Gespräche geführt mit den Vertretern von Amazon, Netflix und Disney, die ja momentan stark kritisiert werden, weil sie die Trump-Regierung mitstützen und Trump auch hofieren. Kam das überhaupt zur Sprache? Hat das eine Rolle gespielt bei dieser Begegnung?
Also wir haben in Los Angeles und in New York natürlich auch mit großen Medienvertreterinnen und Vertretern gesprochen, aber auch zum Beispiel mit Institutionen, die sich weltweit für die Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen, wie beispielsweise Pan America. Und richtig ist, dass diese großen Plattformen wie Facebook, TikTok, YouTube, also Meta, dass die mit ihren Algorithmen dazu beitragen, dass auch die Meinung in Deutschland und Europa auch, ich sag mal, sich zum Schlechten entwickelt. Also weil es spalterisch ist, weil Hate Speech nicht so sehr reguliert wird, wie es reguliert werden sollte. Das haben wir natürlich angesprochen, aber wir haben auch angesprochen beispielsweise den Schutz von kreativen Inhalten, also von Urheberinnen und Urhebern. Und ja, auch da muss sich einiges tun und da ist Europa in der Pflicht, auch diese Inhalte, die hier entstehen und auch die öffentliche Meinung zu schützen.
Sie sind ja als Ausschuss sicher auch nicht komplett einig. Er setzt sich aus den unterschiedlichen im Bundestag vertretenen Parteien, Fraktionen zusammen. Die Position der Grünen und die der AfD sind ja vielleicht auch an dieser Stelle nicht unbedingt deckungsgleich. Hat das auf dieser Reise eine Rolle gespielt?
Natürlich haben wir unter uns auch Diskussionen, aber auf dieser Reise stand erstmal im Vordergrund natürlich zu lernen und wiederum auch dann auch deutsche und europäische Interessen gegenüber auch amerikanischen Unternehmen auch deutlich zu machen. Und ich sage mal so, auch wenn wir in unterschiedlichen Fraktionen sind, haben wir trotzdem ein gemeinsames Ziel, nämlich auch die deutsch-amerikanischen Kulturbeziehungen zu stärken, aber eben auch deutlich zu machen, dass halt auch in Europa beispielsweise der Wert von Schutz kreativer Inhalte uns sehr, sehr wichtig ist. Und insofern war das eine sehr, sehr konstruktive Reise und ich glaube auch eine, die auch die Arbeit im Ausschuss auch weiter stärken wird.
Ist das Ihr Resümee für diese Woche in New York und Los Angeles und vielleicht auch ein positiver Blick in die Zukunft für die deutsche Filmproduktion und Serienproduktion?
Für die Filmproduktion ist jetzt erstmal ein wichtiger Schritt gemacht durch diese Einigung auf ein Gesetz. Aber wie gesagt, die Frage von steuerlichen Anreizen, die muss jetzt sehr, sehr schnell kommen, damit wir attraktiver werden. Mein Resümee von dieser gesamten Reise allerdings auch, dass die deutsch-amerikanischen Kulturbeziehungen so stark und so wichtig sind, dass wenn wir da jetzt auch weiter dranbleiben und die deutsche Welle stärken, die Goethe-Institute und so weiter, dass wir da auch sehr, sehr verlässliche Partner in den USA für unsere Interessen haben, aber die USA auch mit Deutschland ein attraktives Partnerland. Wenn man mal von Trump absieht, gibt es da unterhalb der Regierungsebene sehr, sehr viel Kooperation und auch guten Austausch. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten sehr wichtig.
Sven Lehmann, der Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundes für Kultur und Medien. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Mit den gedruckten Zeitungen, die immer weniger gekauft werden, verschwinden auch die politischen Karikaturen zunehmend aus unserem Alltag. Dabei haben sie eine große Tradition. Honoré Daumier zum Beispiel war einer der bedeutendsten Karikaturisten des 19. Jahrhunderts. Seine bissigen Drucke, auf denen er politische Missstände anprangerte, waren beliebt und gefürchtet zugleich. Die Albertina in Wien widmet dem Künstler jetzt eine große Ausstellung, die mit ihrem Blick auf die Mächtigen aktueller ist, als man vielleicht meinen würde. Claudia Wheeler hat sie für uns besucht.
Die Abgeordneten im französischen Parlament lümmeln auf den Bänken. Sie bohren in der Nase, machen ein Nickerchen, lesen Zeitung oder schauen gelangweilt vor sich hin. So sieht Honoré Daumier in einer Karikatur von 1834 die gesetzgebende Gewalt in Frankreich. Auf einer anderen Zeichnung balanciert die Personifikation Europas verzweifelt auf einer gezündeten Granate und auch die Diplomatie wankt als gebrechliche Dame durch die Straßen von Paris. Ein angeblich freier Mann soll sich erklären und wird gewaltsam mit einem Knebel im Mund vor den Richter gezerrt. Instabile politische Verhältnisse, Machtmissbrauch durch Eliten und eine kriselnde Wirtschaft. Was wie Schlagzeilen von heute klingt, war der Alltag von Honoré Daumier im Paris des 19. Jahrhunderts.
Das Erstaunliche oder vielleicht auch das Traurige an der Geschichte ist, dass es heute so aktuell erscheint, was damals Daumier angeprangert hat.
Ralf Gleis, Direktor der Albertina.
Er zeigt die Krisen in der Welt. Er hat also auch das Europa in Inbalance wahrgenommen. Er sieht, wie in Frankreich eben eine Revolution die nächste jagt, wie eben soziale Klassen gegeneinander ausgespielt werden, wie wirtschaftliche Krisen das Leben beeinflussen. Und er kann das in so einer scharfzüngigen Weise darstellen, ganz klarsichtig, dass man sofort weiß, worum es geht.
Wie kein anderer nutzte Daumier die Karikatur, um die antirepublikanischen Kräfte seiner Gesellschaft ins Lächerliche zu ziehen. Jeder bekommt sein Fett weg. Korrupte Richter, bestechliche Anwälte und vor allem Louis Philippe, von 1830 bis 1848 französischer König. Er wird wiederholt als Birne lächerlich gemacht. So sitzt er als birnenköpfiger Riese auf einem Thron, verschlingt vorne das Geld seiner verarmten Untertanen, um es hinten in Form von Gesetzen und Orden für seine Günstlinge wieder auszuscheiden.
Seine Bildgewalt ist heute, glaube ich, noch sehr aktuell und es zeigt uns auch das Verhältnis von Medien, Bild und Macht und auch dem Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen, die bis heute natürlich nicht nur aktuell sind, sondern immer stärker werden unter der aktuellen Situation, dass wir von einer Bilderflut umgeben sind.
Unermüdlich lieferte Daumier Beiträge für die satirisch-politischen Zeitschriften La Caricature und Le Charivari. Letztere erschien täglich, lag prominent am Kiosk aus und hatte unglaublich viele Abonnenten.
Man kann sich vorstellen, welche große Wichtigkeit auch solche bildlichen Darstellungen der politischen Situation hatten in der Meinungsbildung der Bevölkerung.
So Laura Ritter, Kuratorin der Ausstellung. Und weil Komik zu einer Waffe werden kann, die den Mächtigen den Spiegel vorhält, ließ die Zensur nicht lange auf sich warten. Daumier musste 1832 für ein halbes Jahr ins Gefängnis. La Caricature wurde eingestellt.
Das zeigt auch, dass diese Bilder tatsächlich Sprengkraft haben, dass eben der Staat so viel investiert hat in Repressionen und in Zensurgesetzgebung, die immer verschärft wurden. Und das zeigt ja auch auf der anderen Seite die Wirkmacht, die so etwas hat. Und Daumier war unerschrocken, hat sich nicht beirren lassen, hat das gemacht. Und das ist, glaube ich, sehr bemerkenswert.
Die Ausstellung zeigt Daumiers Werk auch als Spiegel unserer Gegenwart. Als scharfer Analytiker politischer Verhältnisse hätte er auch heute viel zu tun. In einer Zeit, in der die Demokratie immer mehr unter Druck gerät.
Und wenn wir heute auf die europäische Situation schauen und die vielen Krisen, die uns beschäftigen, er würde wahrscheinlich Themen vom Krieg mit aufnehmen. Er würde auch wahrscheinlich den Handelsstreit kommentieren. Er würde auch vor allem darauf schauen, wie eben die Mächtigen ihre Situation und ihre Position missbrauchen, wenn eben Menschen auf die Straße gehen und Proteste blutig niedergeschlagen werden.
Laura Ritter kann sich gut vorstellen, dass Daumier im Jahr 2026 die sozialen Medien nutzen würde, um seine Kritik unter die Leute zu bringen.
Ich glaube, was Ihnen gefallen würde, sind Memes. Es ist eine ähnliche Form, etwas so ganz pointiert auf den Punkt zu bringen. Eine Darstellung und dann steht ein Satz drunter und Sie fassen ganz prägnant kulturelle Phänomene in irgendeiner Form zusammen. Vielleicht könnte man das als Analogie sehen.
Honoré Daumier schafft es, mit wenigen Strichen seine Botschaften auf den Punkt zu bringen. Drastisch und immer gerade mit so viel Humor, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Diese Ausstellung öffnet noch einmal den Blick dafür, wie Bilder Macht erzeugen, damals wie heute.
Die Ausstellung Honoré Daumier, Spiegel der Gesellschaft, Claudia Wheeler war da und bis zum 25. Mai können Sie sie ebenfalls erleben in der Albertina in Wien. Deutschland hat ein massives Gewaltproblem. Das sagte Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD heute bei der Veröffentlichung einer entsprechenden Dunkelfeldstudie. Dabei geht es um häusliche Gewalt, Beziehungstaten, Internetkriminalität, Belästigung. Aber auch noch ein anderer Umstand ist heute sehr deutlich geworden. Eine Berufsgruppe wird gerade besonders stark bedroht. Die Zahl politisch motivierter Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland ist deutlich gestiegen. Die Linken-Fraktion im Bundestag hatte eine diesbezügliche Anfrage gestellt. Die Antwort der Bundesregierung liegt jetzt vor, wurde heute unter anderem von der dpa veröffentlicht. Die Zahlen sind durchaus erschreckend. Was sie aussagen und was sie für die Zukunft eines ganzen Berufsstandes bedeuten, darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Journalisten Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Abend, Herr Resch.
Schönen guten Abend, Herr Mumut.
Also schauen wir uns die Zahlen mal genauer an. Demnach verzeichnete das Bundeskriminalamt vom 1. April 2024 bis zum 30. November 2025 insgesamt 818 Straftaten gegen Medienschaffende, darunter 89 Gewaltdelikte. Im Vergleich zum Jahr 2023 bedeutet das einen erheblichen Anstieg. Auf die Monate umgerechnet ergibt das nämlich rund 41 Straftaten gegen Journalisten pro Monat. Das sind etwa 71% mehr als 2023. Überrascht Sie diese Zahl?
Also mich überrascht die Zahl in der Tendenz nicht. Das ist was, was wir bei Reporter ohne Grenzen ganz ähnlich beobachten. Aber wir beobachten und verifizieren und zählen auf ein bisschen eine andere Art. Deswegen ist die Zahl für den Zahl, mit denen ich sonst hantiere, sehr, sehr hoch. Wir befassen uns vor allem bei Reporter ohne Grenzen mit den Übergriffen, also den tätlichen Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen. Das passiert meistens auf Demonstrationen, auf Protesten, aber auch auf Veranstaltungen, oft von rechtsextremistischen Veranstaltungen, aber auch so im freien Raum. Das ist die Zahl, die sehr handfest ist, mit der arbeiten wir. Und da sehen wir, es geht immer so ein bisschen auf und ab, aber im Grunde seit über 10 Jahren, wir können ja gleich noch darum sprechen, was denn da so der Brandbeschleuniger war, aber tatsächlich in eine immer gefährlichere Richtung. Also Journalismus ist im Jahr 2026 ein gefährlicher Beruf in Deutschland.
In Deutschland, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und um die Zahl noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln, Sie haben es ja schon angedeutet, rund ein Drittel der Straftaten, insgesamt 244, ordnet die Polizei dem rechten Spektrum zu, 78 dem linken. Hinter 153 Fällen stehe eine ausländische Ideologie, bei 31 eine religiöse. Weitere 312 Delikte laufen unter der Kategorie sonstige Zuordnung, was immer das auch heißen soll. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Ihre Mittel auch bei Reporter ohne Grenzen, diese Fälle zu verifizieren. identifizieren und einzuordnen. Wo fängt denn diese Gewalt überhaupt an oder wo fangen Sie an, sie zu messen? Bei kleinen Dingen wie Schubsen oder wirklich bei dem Versuch, Journalisten einzuschüchtern und diese Übergriffe durchzuführen, von denen Sie ja auch schon gesprochen haben?
Also das ist tatsächlich immer eine Einzelfallbetrachtung, muss es auch sein, weil die Situationen so unterschiedlich sind. Ein Schubsen kann auf einer Demonstration was sein, womit man einfach rechnen muss, ne, als Berichterstattender. Das nimmt man vielleicht in Kauf. Ein Schubsen kann aber auch was ganz anderes sein. Ein Schubsen kann die Kamera mir aus der Hand schleudern fast so, ne, und kann mich irgendwie stolpern lassen oder so. Ich verletze mich dann als Berichterstatter in der Folge. Deswegen müssen wir uns jede Situation ganz genau angucken. Haben da wirklich eine sehr aufwendige Verifizierung. Wir sprechen natürlich mit der Betroffenen selbst. Wir sprechen auch mit der Polizei. Wir sprechen mit dem Umfeld. Versuchen zu verifizieren nach dem Mehr-Augen-Prinzip. Wo ist die Grenze? Also von oben angefangen natürlich harte Gewalttaten, physische Übergriffe, ganz klar. Wir haben aber auch gezählt in der Vergangenheit zum Beispiel, wenn jemand mit so, das ist tatsächlich häufig passiert, deswegen spreche ich es an mit so einer Bubusela, das sind diese enorm lauten Tröten, die man von der Fußball-, von den Weltmeisterschaften noch kennt, aus nächster Nähe eine Journalistin ins Ohr getrötet hat. Das ist nicht so lustig, wie es klingt, das kann, weiß ich nicht, ein Trauma nach sich ziehen, wie auch immer, ein Hörsturz. Solche Dinge zählen wir da und es geht eben schon bis runter, bis zu diesem eingangs erwähnten Schubsen.
Und haben Sie denn auch beobachtet, dass unabhängig von solchen Übergriffen, die bei der journalistischen Tätigkeit, also bei der Ausübung der Tätigkeit stattfindet, zum Beispiel bei Demonstrationen, dass auch Journalistinnen und Journalisten in ihrem privaten Umfeld diese Gewalt erleben, weil sie zum Beispiel bewusst von Täterinnen oder Tätern aufgesucht werden?
Ja, das passiert leider auch und das ist häufig ein Problem bei lokal arbeitenden Journalisten und Journalistinnen, häufig auch bei Freien, aber nicht nur. Also im lokalen Bereich vor allem, man kennt sich stellenweise seit Jahren und Jahrzehnten, ist vielleicht sogar privat vernetzt und wir haben tatsächlich Berichte dokumentiert von Einschüchterungen, von wirklich handfesten Bedrohungen bis hin zu ansatzweisen Morddrohungen. Und das ist natürlich was, was man wahnsinnig ernst nehmen muss. Ne? Weil wir haben keinen politisch motivierten Mord oder überhaupt einen Mord an Journalisten in Deutschland gehabt, zum Glück, noch nie, seitdem wir zählen. Aber in Europa im nahen Umfeld zum Beispiel schon. Und ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir müssen den Schutz dieses Berufsstandes, der ja zu Recht geschützt werden muss, weil er einfach rausgeht, weil er exponiert ist, weil er auch angreifbar ist, natürlich. Aber diesen Schutz müssen wir wirklich ernst nehmen. Weil letzten Endes verteidigen Journalisten, das mag jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht klingen, aber das Recht von mir, von Ihnen, von unseren Hörern und Hörerinnen, sich unabhängig zu informieren. Und das ist unser Grundrecht und dafür streiten wir.
Und was würden Sie sagen, was löst denn den Hass gegenüber Journalistinnen und Journalisten hier in Deutschland bei uns aus? Ist es vielleicht gerade das, dass diese Berichterstattung nicht kontrollierbar ist, dass sie sozusagen immer noch frei ist? Oder hat das rein ideologische Gründe? Wieso kommt es dazu?
Also ich denke, die Diagnose ist, dass in Zeiten von Krisen, in Zeiten von gesellschaftlichen Bruchlinien, die aufbrechen, in solchen Zeiten die Medien immer wieder zum Feindbild werden. Warum ist das der Fall? In Krisen haben wir einfach mehr Polarisierung, wir haben mehr Lagerdenken und viele Menschen sehen Berichterstattende, die dann quasi nicht ihrem eigenen politischen Spektrum entstammen, die vielleicht auch das berichten, was nicht so wirklich passen möchte, ne, zu der eigenen Erfahrungs- und Lebenswelt, einfach als Gegner an. Und man kann das nachzeichnen, ich habe es eingangs gesagt, etwa seit 10 Jahren, da sind wir im Jahr 2015, die Pegida-Demonstration, ausgehend von Dresden, dann gab es Legida, einige weitere Ableger und das war die Zeit, in der auch der Begriff der Lügenpresse geprägt wurde. Der ist mittlerweile ja gar nicht mehr so groß in aller Munde, aber ich glaube, das liegt daran, dass sich dieses Denken, ja, die Medien sind Schmutzfinken, Schmierfinken, Lügenpresse, eigentlich schon verselbstständigt hat. Man braucht den Begriff sozusagen gar nicht mehr. Ein paar Jahre später sind wir 2020, 2021, die großen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, Querdenken und so weiter. Ich möchte jetzt nicht nur auf diesem Spektrum rumhacken, aber es ist einfach so, dass wir bei Reporter ohne Grenzen dokumentieren, belegen, nachweisen konnten, dass die meiste Pressefeindlichkeit eben aus diesem Spektrum losging oder ausging. Das ist nicht das einzige Spektrum. Wir haben auch Gewalt von linksextremer Seite. Wir haben tatsächlich auch auf Demos in Berlin einige Fälle von Polizeigewalt. Das will ich auch nicht ungesagt lassen. Aber das rechtsextreme Spektrum ist eben das, wo die Gewalt, deswegen sage ich so deutlich, eben auch salonfähig gemacht wird. Weil der erste Gewaltakt, so, das ist noch ein Wahnsinnsding. Da ist der Aufschrei groß. Aber wenn ständig passiert, hat man diese Grenze des, in dem Fall ja nicht nur Sagbaren, eben weiter verschoben.
Wie steht Deutschland denn da im internationalen Vergleich? Gibt es da Länder, wo Sie gerade einen ähnlichen Anstieg der Gewalt gegenüber Medienvertreterinnen und Medienvertretern sehen?
Ja, also gut, dass ich es nochmal sagen, weil natürlich auch auf unserer Rangliste der Pressefreiheit, die wir jedes Jahr zum 3. Mai, Tag der Pressefreiheit, herausgeben, steht Deutschland auf dem Platz 11. Das ist natürlich sehr weit vorne. Ne? Das ist vielleicht nicht so gut, wie man vom Selbstbild her das gerne denken würde. Es ist nicht mehr die Spitzengruppe, Platz 1 bis 10 und so weiter. Aber das ist schon gut. Das heißt, im Grunde kann man als Journalist, Journalistin in Deutschland arbeiten. Aber die Tendenz, der Trend ist einfach extrem gefährlich. Platz 11 heißt aber auch, wir haben sehr, sehr viele Länder hinter uns. Wir haben, ich habe es auch gesagt, in Deutschland keinen Ermordeten, ich will es gar nicht aussprechen, ich hoffe, es bleibt so, auch keinen Inhaftierten. Da sind wir in anderen Ländern natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level. Man muss aber auch dazu sagen, wir in Deutschland sind die größte Sektion von Reporter ohne Grenzen nach unserer Hauptsektion sozusagen in Paris und wir zählen hier halt einfach sehr, sehr genau. Ne? Das ist uns in anderen Ländern rein personell nicht möglich. Aber es ist eben gut, dass wir hier auf Deutschland, was ja auch in vielerlei Hinsicht auch bei demokratischen Grundrechten ein Vorreiter sein möchte, so ganz genau hingucken.
Wenn Sie sagen, es ist ja schon eine Situation, die gefährlich ist für Menschen, die diesen Beruf ausüben, wie wirkt sich das auf diejenigen aus, die den Beruf, die gerade erst in den Beruf einsteigen? Ist da Ihrer Erfahrung nach eine Einschüchterung zu beobachten bei jungen Leuten, die sich für den Beruf des Journalismus entscheiden?
Also ich muss dazu sagen, ich bin da nicht ganz nah dran. Ich bin nicht in der journalistischen Ausbildung oder so nah dran. Aber wir sprechen natürlich mit ganz vielen jungen Kollegen und beobachte da zwei Dinge, die sich gar nicht unbedingt widersprechen. Also das eine ist eine extrem hohe Motivation von extrem gut ausgebildeten, sehr tollen Leuten, jungen Kollegen und Kolleginnen, die einfach Lust haben auf diese Arbeit als Journalist oder Journalistin. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass gerade bei Protesten und Kundgebungen es schon, und da gebe ich Ihnen recht, eine Widerwilligkeit manchmal gibt zu berichten. Ja. Also ohne Begleitschutz, ich denke da zum Beispiel in Sachsen, wo ich selber auch tätig war, an die wirklich, muss man erwähnen, die lobenswerte Organisation Between the Lines. Es gibt auch andere, die stellen ehrenamtlich Begleitschutz zur Verfügung. Ohne solchen Schutz würden auch wir das gar nicht mehr empfehlen, auf die Demos zu gehen. Ja, und das ist natürlich ein Missstand. Es gibt einige Initiativen, die wir auch versuchen zu befördern, zum Beispiel der Schutzkodex. Das ist dann das Ganze. Journalisten kümmern sich um Begleitschutz ein bisschen auf die Ebene der Redaktion gehoben, sprich die Medienhäuser, dass die sich gefälligst auch drum kümmern, ne, um ihre Leute, die vor Ort da berichten. Aber das läuft sozusagen erst so langsam an. Da müsste noch viel mehr passieren.
Was muss sich denn ändern, Ihrer Meinung nach, damit diese Zahlen der Gewalttaten nicht immer weiter ansteigen?
Zwei Dinge. Wir brauchen einerseits mehr Schutz, vor allem ausgehend von den Redaktionen, vor allem auch ausgehend für die freien Journalisten und Journalistinnen. Und auf der Ebene von den Nutzern und Nutzerinnen, Hörer im Radio, wir müssen Journalismus wieder wertschätzen. Ja, vielleicht auch mal dafür bezahlen, wenn es nicht geht, zumindest gute Arbeit, Dokus, Berichte, Hörspiele weiterverbreiten.
Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Manche Künstlerinnen und Künstler werden auch deshalb berühmt, weil sie sich sehr treu bleiben, immer wieder mit demselben Material arbeiten. Bei Günter Uecker waren es die eisernen Nägel. In seinen Arbeiten hat er sie zu Tausenden in Musikinstrumente, Möbelstücke, Installationen gehauen und ist damit weltberühmt geworden. Letztes Jahr ist Günter Uecker verstorben, jetzt aber gibt es eine große Ausstellung mit seinen Werken im Artmuseum im Bahnhof Rolandseck in Remagen zu sehen. Die erste nach seinem Tod und die letzte, an der er selber mitgewirkt hat. Berit Tempel hat sie für Fazit besucht.
Die Ausstellung beginnt mit einem Film ohne Ton von 1964. In ihm nimmt Günter Uecker den ehemaligen Bahnhof für die Kunst in Besitz. Mit gebücktem Rücken schlägt er Nagel um Nagel ein, in den Boden des Vorplatzes, in die Treppenstufen. So hinterlässt er seine ihm eigene Spur. Die Nägel wurden zu Günter Uckers Markenzeichen. In einem Interview erklärte der Künstler 2015:
Eigentlich sind das Pinsel, die in die Welt hineinmalen. Man guckt nur direkt auf die Borstenseite.
Die Nägel benutzte er als Werkzeug und veränderte mit ihnen Alltagsobjekte. Im ersten Ausstellungsraum stehen solch übernagelte Objekte. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein Piano und ein Fernseher. Wie Flechten überwuchern die Nägel die zum Teil teuren Gegenstände. Kuratorin Jutta Matern:
Es ging Uecker darum, sozusagen der Banalität des Lebens einen Nagel einzuschlagen. In dem Moment wird eigentlich aus dieser Banalität dann wieder was anderes, also das Thema des Verwandlungsprozesses. Ne? Und es war für ihn schon eine kritische Auseinandersetzung mit einer sehr saturierten Bürgerschaft, konsumorientiert. Der Fernseher beispielsweise, so ein bisschen so eine heilige Kuh, sehr exklusiv. Und das war natürlich auch eine Provokation, den dann zu übernageln. Ne?
Provokativ, aber auch gleichzeitig kontemplativ sind Uckers Nagelbilder. Dicht an dicht trieb er Nagel an Nagel in eine Holzplatte. Die Arbeit, die allein an einer Wand hängt, wirkt am Ende wie ein Getreidefeld, in dem sich Ähren im Wind wiegen. Und das war gewollt vom Künstler, den seine Reliefs an die Äcker seiner Kindheit erinnerten. Den einsamen und gleichförmigen Entstehungsprozess, oft ohne Schlaf, kommentierte er 2015 so.
Das ist der Niederschlag meiner Befindlichkeit im Augenblick. Mit höchster Konzentration und Aufrichtigkeit getan. Also ohne Kunstwollen, ohne dass da irgendwas sichtbar wird, was ein Zeichen sein könnte. Es ist eigentlich Kontemplation in seiner Begrenztheit hier als Tafelwerk, getafelt.
Im zweiten Saal knüpft die Ausstellung mit großformatigen Wandobjekten vielleicht am direktesten an die Biografie Ueckers an. 1930 geboren, vernagelte er als Jugendlicher Fenster und Türen, um seine Mutter und seine Schwestern vor Soldaten der Sowjetarmee zu schützen. Später musste er Leichen vergraben, die nach dem Untergang eines Schiffes an die Küste gespült worden waren. In der Werkgruppe Verletzungen, Verbindungen fügte Ueker Jahrzehnte später zerborstene Holzlatten und zersägte Holzrahmen mit Nägeln und Mullbinden zu neuen Objekten wieder zusammen und hängt sie an die Wand.
Letztendlich entsteht ja daraus wieder was Schönes, was Neues, ne? Also auch wieder das Thema der Umformung, des Erblühens von einer neuen ästhetischen Landschaft auch. Und das ist an vielen Stellen sichtbar, dass immer sozusagen auch Destruktion an Heilung und Hoffnung geknüpft ist. Also beides gehört zusammen.
Heilung zeigt sich im Raum nebenan, den eine große Sandmühle ausfüllt. Circa 40 Seile schleift die Mühle kreisförmig über einen Sandboden. Runde um Runde, Rille für Rille. Eine stille Monotonie breitet sich aus. Laut geht es an anderen Stellen der Ausstellung zu. Jutta Matern zeigt Werke aus der Werkgruppe des Terrororchesters. Kinetische Objekte, die Krach machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um Routinen zu unterbrechen. Die Kuratorin steht vor einem runden Tisch mit einem weißen Tuch drauf.
Das heißt die Tänzerin, die Tuchplastik. Und ich mach's mal kurz an.
Der Tisch dreht sich und der weiße Stoff hebt ab, wie der Rock eines Derwischs bei seinem kreisrunden Tanz.
Der irgendwann dazu führen sollte, dass der Tänzer in Trance sich mit dem Himmlischen und Irdischen verbindet. Also sich dabei sozusagen in einen geistigen oder in einen losgelösten Zustand gerät. Und das hat ihn interessiert.
Ueker war nicht nur an Spiritualität, an Zen-Buddhismus, an Reisen und an fremden Menschen interessiert, sondern auch an Politik. So zeigt die Ausstellung auch den Brief an Peking. Der Künstler schrieb auf ein 3x5 Meter großes Tuch Begriffe aus der UN-Charta für Menschenrechte. Worte wie Freiheit und Gerechtigkeit setzte er so eng über und nebeneinander, dass sie kaum noch lesbar sind. Das Tuch stellte er dann 2007 in Peking aus. Die Verletzlichkeit der Welt ist ein sehr passender Titel für die vielschichtige Ausstellung. Denn Ueker ging es darum, die Welt zu bewahren, durch Dialog und durch Verständigung. Kunst könne die Welt nicht retten, aber Kunst könne die Betrachter zum bewahrenden Handeln auffordern.
Berit Hempel war für uns in der Ausstellung Die Verletzlichkeit der Welt mit Werken von Günter Ueker. Sie ist noch bis zum 14. Juni im Artmuseum Rolandseck in Remagen zu sehen. Wir haben heute schon darüber gesprochen. In Deutschland ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus umstritten. Von Teilen der Bevölkerung wird er leidenschaftlich verteidigt. Andere fordern kategorisch seine Abschaffung. In Bosnien-Herzegowina könnte genau das bald Realität sein. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort ist in einer finanziellen Krise, die sein Weiterbestehen akut gefährdet. David Freches erklärt uns, welche Dimensionen dieser Medienkonflikt längst angenommen hat.
So klingt, vereinfacht gesagt, die Tagesschau in Bosnien-Herzegowina. Die Hauptnachrichten um 19 Uhr sind die wichtigste Nachrichtensendung im Land und kommen vom öffentlich-rechtlichen Sender BHRT. Aber wie lange noch? Das ist eine offene Frage. BHRT ist in einer existenzgefährdenden Finanzkrise. Wie sich das konkret zeigt, sagt Nena Tadic. Sie ist die Fernsehdirektorin von BHRT.
Seit über 3 Monaten funktioniert kein einziger Aufzug im Haus. Also gehen alle Mitarbeiter zu Fuß 12 Stockwerke hoch, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Wir haben kein Geld, um Reportagen zu drehen. Wir reduzieren wirklich alles auf das Notwendigste, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und ein Dienst für alle Bürger in Bosnien und Herzegowina zu sein.
Die Folge sind offene Strom- und Satellitenrechnungen. Zudem gibt es Schulden bei der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Diese Schulden müssen bis Ende Februar bezahlt werden. Passiert das nicht, werden die Konten von BHRT für längere Zeit gesperrt und auch eine Pfändung des Eigentums ist dann möglich. Die rund 780 Beschäftigten stünden damit faktisch auf der Straße.
Das würde mediale Finsternis bedeuten in Bosnien-Herzegowina. Wir wären dann das einzige europäische Land ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit auch nicht in der Lage, Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Der Grund für die Krise ist ein Konflikt zwischen BHRT und RTRS. Letzterer ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Republika Srpska, dem serbisch-dominierten Landesteil und eine der beiden Entitäten im Land.
Wir haben einen Staat, der aus zwei Einheiten und dem Bezirk Brčko besteht. Genauso ist dieses Radio- und Fernsehsystem aufgeteilt. Diese öffentlichen Einrichtungen der Entitäten sind gesetzlich für die Erhebung der Rundfunkgebühren in den jeweiligen Landesteilen zuständig. Nach demselben Gesetz sind sie verpflichtet, 50% der aus ihrem Gebiet erhobenen Gebühren auf das Konto des Rundfunks von Bosnien und Herzegowina zu überweisen, da wir alle Teil desselben Systems sind.
Genau das passiert aber nicht, sagt Nena Tadic. RTRS zahle seinen gesetzlich vorgeschriebenen Anteil der Rundfunkgebühr nicht, trotz Gerichtsurteilen.
Vor 9 Jahren hat sich etwas verändert. Da hat RTRS offenbar unter klaren politischen Anweisungen beschlossen, gesetzwidrig zu handeln und die gesamte eingezogene Gebühr bei sich zu behalten. Und jetzt sprechen wir umgerechnet von über 50 Millionen Euro.
Nena Tadic sagt, sogar das Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina hat darauf verwiesen, dass sich an die Gesetze gehalten werden muss, ohne dass bislang etwas passiert ist. Sie sieht Milorad Dodik in der Verantwortung. Der ehemalige Präsident der Republika Srpska ist wegen separatistischer Aktivitäten nach einem Gerichtsurteil abgesetzt worden. Aber seine Partei soll nach wie vor alles versuchen, alle Institutionen auf Bundesebene zu schwächen, darunter auch BHRT. So soll das Funktionieren eines gemeinsamen Staates als unmöglich dargestellt und der Weg für die Abspaltung gebahnt werden. Erst Anfang Februar sagte Dodik dazu im Programm von RTRS: Mein Hauptziel ist die unabhängige Republika Srpska und das ist nicht verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Aber im serbisch-dominierten Landesteil den einzigen Schuldigen zu suchen, greife zu kurz, sagt Maja Server. Die Journalistin aus Kroatien ist Vorsitzende des Europäischen Journalistenforums EFJ.
Natürlich können wir auf die Dodiks zeigen und sagen, die sind schuld. Aber so einfach ist das nicht. Die Politik in Sarajevo ignoriert das Gebührenproblem seit Jahren. Sie wollen das Problem nicht wirklich lösen.
Die Krise von BHRT ist schon lange in der Politik angekommen, ohne dass es bislang etwas gebracht hat. Damit sich das ändert, hat Ende Januar das Präsidium, also das dreiköpfige Staatsoberhaupt des Landes, bestehend aus je einem Vertreter der Bosniaken, der Serben und der Kroaten, eine Reihe von Beschlüssen für die Rettung von BHRT gefasst. Dazu gehören unter anderem die Zwangsvollstreckung der RTRS-Schulden und garantierte Löhne für deren Mitarbeiter. Aber im Parlament muss jetzt entsprechend gehandelt werden, um diese Maßnahmen auch umzusetzen. Und da blockieren oder verzögern die jeweiligen ethnisch geprägten Parteien regelmäßig viele solcher Entscheidungen. Die Journalistin Maja Server bringt deshalb Christian Schmidt ins Spiel, den hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina.
Ich möchte mich an ihn wenden, nach dem Motto, hilf ihm. Ich weiß nicht, wie sie ohne große Veränderungen, ohne ernsthafte Finanzierungen in der nächsten Zeit überleben können.
Christian Schmidt hat bislang gesagt, dass er wisse, dass er Unterstützung leisten könne, er aber nicht derjenige sein solle, der die Aufgaben des Parlaments übernehme. Das Fragezeichen hinter BHRT, es bleibt.
David Freches über die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Bosnien und Herzegowina. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen.
Wie nah muss die Kunst an der Realität sein? Ziemlich nah, findet Eberhard Spree in der Frankfurter Allgemeinzeitung. Wie selbst große Schriftsteller populären Klischees Vorschub leisten, Anmerkungen zu den Novellen von Christoph Hein über den Thomaskantor. In seinem im letzten Jahr erschienenen Buch »Das Havelberger Konzert« fiktionalisierte Christoph Hein das Leben Johann Sebastian Bachs zu 5 Novellen, was Spree noch in Ordnung findet, denn Novellen sind keine Berichte, die sich streng an Fakten halten. Sie leben von der künstlerischen Freiheit. Aber dann ist auch Schluss mit der Toleranz des FAZ-Kritikers, der sich selbst am Anfang des Textes so vorstellt. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit dem Leben Anna Magdalena Bachs, der zweiten Ehefrau von Johann Sebastian Bach. Sie stand im Mittelpunkt meiner Dissertation, über sie veröffentliche ich regelmäßig Beiträge in einem Blog. Und als Fachmann für die zweite Frau des Thomaskantors liest er dann dem vielfach ausgezeichneten Hain die Leviten. Die Weiterzahlung von Bachs Gehalt wurde für ein halbes Jahr gewährt, wie von Anna Magdalena beantragt. Doch ihr wird in den Mund gelegt: Ich werde nun das Schicksal aller Witwen zu teilen haben und wohl als Almosenfrau dahin vegetieren. Und so zieht Spree bei aller Liebe zur Kunstfreiheit folgendes Fazit. Die Nutzung der Namen von Anna Magdalena und Johann Sebastian Bach sowie anderer historischer Persönlichkeiten suggeriert, das Büchlein würde unsere Kenntnisse über sie erweitern. Das ist nicht der Fall. Beim Weiterblättern entsteht in uns die Frage, wie nah denn die Kunst an der Kunst sein muss, die sie adaptiert. Denn alle Feuilletons vom Mittwoch besprechen die Neuverfilmung des Romans Wuthering Heights von Emily Brontë. Mit der Überschrift »Heiß und fettig, aber trotzdem korrekt gekocht« gibt da die FAZ schon einmal Entwarnung, was die Werktreue angeht. Und die Tageszeitung Die Welt ist in ihrer Überschrift sogar der Meinung, dieser Film rettet das Kino und die Liebe. Marie-Louise Goldman hat die Adaption von Saltburn-Regisseurin Emerald Fennell über die unglückliche Liebe vom verarmten adligen Mädchen Catherine Margot Robbie zu ihrem Adoptivbruder Heathcliff, Jacob Elordi, ganz offensichtlich gern gesehen. Vom Bühnenbild über die Kostüme bis zum düster-melancholischen Original-Soundtrack von Charlie XCX, alles ist hier mit größtmöglicher Sorgfalt und Hingabe ans Gefühl inszeniert. Jeder Blick, jeder Fleck, jeder Satz sitzt. Annabella Wintermeyer von der Taz hat den Film allerdings ganz anders gesehen. Interessant ist Wuthering Heights letztlich weder als feministische Neuinterpretation, als Träger jener existenziellen Schwere der Gothic-Literatur, noch irgendwo im Dazwischen. Zurück bleibt ein Film von beträchtlicher Oberflächenwirkung, schön anzusehen, doch schal. Bleibt uns hier eigentlich nur noch die Frage, ob denn die Realität selber zur Kunst werden kann. Denn die Bundeswehr will mit Livestreams auf der Plattform Twitch junge Menschen vom Wehrdienst überzeugen und die Süddeutsche Zeitung kritisiert das wie eine Theateraufführung und mit folgender Einleitung. Vor der Kamera sitzen zwei Männer, beide tragen Uniform, beide um die 40 Jahre alt. Die darstellerische Leistung des einen wird von Jonas Bernauer so eingeordnet. Spricht er von seinem coolen Arbeitgeber, wirkt er in etwa so lässig wie Philipp Amthor, der Teenager von einer Mitgliedschaft in der Jungen Union überzeugen will. Der Kommentar eines der 20.000 jugendlichen User, er sehe aus wie ein Gamer, scheint den anderen werbenden Soldaten schon reichlich durcheinander zu bringen. Max scheint dies als Vorwurf aufzufassen und distanziert sich. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich spiele keine Konsole, ich treffe mich mit Frauen. Der SZ-Kritiker fragt am Ende etwas ratlos, ist das die Schamoffensive der Bundeswehr? Wir können nur antworten, Kunst ist es jedenfalls nicht.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren.